Ja, du standst auf aus dem Grab und besiegtest den Tod. Halleluja. Was für ein Anstieg und was für eine Freude an diesem Ostern, auf dieses Jahr in 2022. Jesus stand auf aus dem Grab und besiegte den Tod. Welch eine Macht, welch ein Sieg, welch eine Freude. Ich habe mir so in der Vorbereitung die Mühe gemacht und aus allen Evangelien so die Ostergeschichte gelesen. Und es ist ja höchst interessant, wie jeder doch so anders berichtet. Vier verschiedene Evangelisten, vier verschiedene Persönlichkeiten, vier verschiedene Charaktere. Wer sich die Mühe machen will und daheim vielleicht mal selber drin forschen und nachlesen, Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24 und Johannes 20. Und immer fällt ein anderes Licht auf diesen ersten Ostersonntag, auf diesen ersten Tag der Woche. Und ganz verständlich, wenn meine Kinder von dem Royal Ranger Camp heimkommen, erzählt mir auch jeder was anderes. Nicht wirklich was anderes, sie beschreiben dieselben Dinge, aber für jeden von ihnen waren andere Dinge wichtig oder sie hatten am Rande auch andere Erlebnisse und Begegnungen. Und von daher, wenn man das alles miteinander betrachtet, ergibt sich ein ganzes Bild. Ich möchte von vorne anfangen. Karfreitag, Jesus hing am Kreuz. Alle diese Ereignisse, wie es dazu kam, eins überschlug sich nach dem anderen. Die Frauen waren mit bis zuletzt am Grab, dort auch die Soldaten, vielleicht in der Ferne andere. Und sie konnten sich nicht loslösen von Jesus, mit dem sie auch unterwegs waren, mit ihren Jüngern. Es war ein furchtbares Schicksal, furchtbare Ereignisse für sie, unverständlich bisher. Sie gingen mit bis zum Grab, bis da, wo Jesus noch kurz vor der Sabbatruhe seine letzte Stätte gefunden hat auf dieser Erde. So schien es. Und dann gingen sie nach Hause. Ich kann mir gut vorstellen, sie waren innerlich aufgewühlt. Sie waren vielleicht ärgerlich, wie das alles geschehen konnte. Wie? Was hätten sie tun können, um das aufzuhalten, um dieser Geschichte eine andere Wende zu geben? Wo waren die Jünger? Ganz viele Gedanken, vielleicht auch manche Erinnerungen. Sie selber waren ja berührt von Jesus. Maria, die mit bis zum Schluss am Kreuz war. Jesus hat ihr Schicksal gewendet. Sie war von bösen Geistern geplagt. Und hatte eigentlich in ihrem Leben kein Leben. Sie war lebendig tot, gemieden von den Leuten, unberechenbar, gequält. Und Jesus hat diese Worte des Lebens in ihr Leben hineingesprochen. Jesus hat die Herrschaft übernommen und seither folgt sie ihm nach. Sie hat ihn oft beobachtet, wie er Menschen begegnet ist, wie er ihnen geholfen hat, wie er Sünden vergeben hat, Menschen heil geworden sind. Er hat vom Vater im Himmel gesprochen, vom Reich Gottes. Und es ist ihr so vieles aufgegangen. Und es hat sie tief berührt. Und jetzt, sollte auf einmal alles vorbei sein. Wie sollte sie weitermachen? Der Inhalt ihres Lebens war weg. Jesus, mit dem sie unterwegs war, mit den Jüngern, alle sind sie irgendwo in ihrer Trauer, in ihren Häusern verschwunden. Sabbat ist gekommen, aber an diesem Sabbat konnte für die Frauen wahrscheinlich keine Ruhe einkehren. Ihre Gedanken liefen nonstop. Sie waren traurig, sie waren verletzt. leer zurückgelassen. Wie soll es weitergehen? Ich kann es bis heute nicht fassen. Was bedeutet das alles? All diese Bilder waren so eindrücklich und schrecklich zugleich. Keine Orientierung mehr, einfach leer. Sie wussten nicht, wie sie das einordnen sollten. Und am Abend des Schabbats gingen sie und holten sich Öle und Spezereien. Und sie mischten das alles zusammen und wollten einfach zum Grab gehen und Jesus die letzte Ehre erweisen. Das ganz Natürliche, was man damals in Israel tat, tun. Auch ein Ausdruck ihrer Trauer, ein Ausdruck ihrer Liebe, ein Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Noch einmal zurück zum Grab und Jesus, bei Jesus zu sein. Und so machten sie sich auf, noch in der Dämmerung des Morgens. Es wird berichtet, dass Maria aus Magdala, die andere Maria und Salome unterwegs waren. Sie waren vielleicht ganz froh, in der Dämmerung unterwegs zu sein, wo sie wenig Menschen treffen und wo auch niemand sehen konnte, wie sie durcheinander waren, verwirrt von all diesen Ereignissen, wahrscheinlich verweinte Gesichter, traurig. Sie hielten es zu Hause nicht mehr länger aus. Sie wollten wenigstens dem Toten an seinem Grab nahe sein. Aber die große Frage war, wer wird uns den Stein wegwälzen? Ein riesiger Stein, der viel zu schwer war für die Frauen, verschloss dieses Felsengrab, wo Jesus seine letzte Ruhe fand. Und als sie näher kamen, weiß nicht, ob sie sich unterhalten haben über all das, was in ihnen vorging, oder ob jede mit sich alleine beschäftigt war. Auf einmal sah Maria, der Stein ist weg. Die Öffnung zum Grab ist frei. Wahrscheinlich wurden ihre Schritte schneller. Und sie kamen an das Grab. Das erste Problem war gelöst. Sie schauten hinein und gingen hinein. Was hat das zu bedeuten? War alles in Ordnung? Hat vielleicht jemand doch den Leichnam Jesu gestohlen? Es war ja sehr umstritten. Vielleicht für eine neue Propaganda? Um zu sagen, die Jünger haben ihn geholt und jetzt wollen sie uns weismachen. Er ist auferstanden von dem, was vorher immer schon gemunkelt wurde. Sie gehen hinein. Und sie sehen wirklich, der Leichnam ist weg, zutiefst erschrocken. Jesus ist nicht mehr da. Keine Salbung mehr, keine letzte Ehre, kein Liebeserweis mehr, kein Ausdruck ihres Herzens mehr. Weiß nicht schon genug, was die letzten Tage passiert ist. Da kam ein Engel. Und er sagte, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier, wo er gelegen hat. Er ist auferstanden. Er lebt. Er lebt. Ja, Jesus ist nicht mehr hier. Und vielleicht erinnern sie sich ganz leise daran, was Jesus auch immer wieder gesagt hat, dass er sterben muss und dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und es heißt dort, und sie gingen eilends vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Furcht und große Freude. Geht das zusammen? Furcht? Ich glaube, von dem, was sie gerade gesehen haben, was sie erlebt haben. Jesus ist nicht mehr da. Die Boten Gottes haben es ihnen bestätigt, dass er auferstanden ist. Sie waren noch tief berührt davon, Furcht aus dieser Begegnung mit den Engeln. Und doch kann eine Begegnung mit dem Engel nie die Begegnung mit dem Auferstandenen ersetzen. Und Freude zugleich, weil darin Trost war, weil es wirklich so gekommen ist, wie Jesus es ihnen immer gesagt hatte. Und so wurden die Frauen dort durch den Besuch am Grab in dem ganz Natürlichen die ersten Boten der Auferstehung, die ersten Zeugen der Auferstehung. Und sie liefen zurück in die Stadt. Sie wussten ja, wo die Jünger waren. Auch die Jünger waren sehr mitgenommen von den Ereignissen der letzten Stunden und Tage. Auch für sie gab es da vieles zu überdenken. Und sie kamen als Frauen und berichteten ihnen. Damals, muss man vielleicht einschieben, waren Frauen niemals Zeugen und ihre Stimmen galten vor Gericht und in der Gesellschaft nicht. Aber Gott beauftragte sie, zu den Jüngern zu gehen, als erste Zeugen der Auferstehung. Petrus, Johannes, sie machten sich auf und sie gingen zum Grab. Bisher sah keiner der Jünger eine Notwendigkeit, dort am Grab etwas zu suchen, nachzuschauen. Sie waren wahrscheinlich noch viel zu beschäftigt mit all dem, was geschehen war. Und Johannes und Petrus laufen und ein Evangelium berichtet, dass Johannes der schnellere Läufer war. Er war zuerst am Grab angekommen und er schaut nur hinein. War es eine Scheu vor der letzten Ruhestätte seines Herrn, die ihn nicht eintreten ließ? Oder gingen ihm die Gedanken durch den Kopf wie, wenn sie den Leichnam gestohlen haben, warum liegen dann die Binden und die Tücher fein säuberlich zusammengefaltet da und das Schweißtuch oben an? War hier etwas anderes, Ungeheures geschehen? Vielleicht war es das, was ihn so still vor dem Grabe verharren ließ, bis Petrus ankam. Und wir kennen Petrus. Petrus ist ein schnell entschlossener Mensch. Er ist spontan. Er ist aktiv. Nichts hält ihn ab. Er muss hinein. Er muss sehen, was Sache ist. Vielleicht kommentiert er es und Johannes überhört es. Jedenfalls lesen wir, Johannes folgt ihm ebenso ins Grab. Und dann steht dort, und er sah, und kam zum Glauben. Johannes sah, und das Gesehene wird ihm zum Zeichen, das den Glauben durchbrechen lässt. Das stille Staunen vor dem Grab kommt zum Ziel einer klaren Gewissheit. Der Leib Jesu kann nicht geraubt sein, sonst wären die Binden ebenso weg oder lägen unordentlich irgendwo herum. Sind die Zeichen des Todes so bewusst abgetan und fortgelegt, dann sagt das für den Blick des Johannes, sie sind nicht mehr notwendig. Jesus bedarf ihrer nicht mehr. Jesus ist auferstanden. Jesus kam in diese Welt als kleines Kind. Und er wurde in Windeln gewickelt, in Tücher gewickelt. Ebenso wurde am Ende seines Lebens sein Leib in Tücher gewickelt. Und als er auferstand, legte er die Tücher ab und ließ sie sauber zusammengefaltet zurück, da er sie nicht mehr brauchte. Er ist auferstanden. Er hat den Tod für immer besiegt. Johannes sah das in diesem Moment und glaubte. Er war ein Mann der Schrift, ein wahrer Israelit. Und ein inneres Zeugnis machte sich breit das sich hier Schrift erfüllt hat vor seinen Augen, dass er, Jesus, aus den Toten auferstehen musste am dritten Tage. Hätten sie die Schrift gekannt und in ihrem Herzen gehabt, wäre vielleicht der Gang zum Grab gar nicht notwendig gewesen, sondern man hätte gewusst, Jesus musste sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Die Schrift bezeugt es. Und wir dürfen glauben, ohne alle Hinweise selbst gesehen zu haben. Und nach diesem Erleben gingen auch die Jünger wieder heim. Maria aus Magdala, nur Johannes berichtet uns diese Begebenheit, hielt sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Gegend um dieses Grab auf. Sie war so traurig und weinte. Sie konnte nicht nach Hause gehen. All das war einfach zu viel. Sie wollte diese Stätte nicht verlassen. Und auch sie schaut nochmal hinein ins Grab und sieht diese Engel, diese weißen Gestalten. Und einer dieser Engel fragt sie: Frau, warum weinst du? Und sie sagt es: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und sie schaut sich um in ihrer Verzweiflung, in ihrer Traurigkeit, in ihrem Schmerz und sieht einen Mann dort draußen im Garten, denkt, es ist der Gärtner. Er kommt ihr näher und stellt ihr dieselbe Frage: Frau, warum weinst du? Und sie sagt: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Wenn du weißt, wo sie ihn hingetragen haben, sag es mir, dass ich ihn wiederholen kann. Da erfolgt der Anruf Jesu, der alle Mauern des Leides durchbricht. Sie hört ihren Namen: Maria. Nur der Name ist es, den Jesus ausspricht. Aber im selben Augenblick weiß Maria, dass sie in diesem Namen, ganz als sie selbst gemeint, geliebt, angerufen ist, wie es nur von einem geschehen kann, von ihm, ihrem Herrn, der sie vom lebenden Tod auferweckte, hat jetzt selbst den Tod überwunden. So kann auch sie nur in einem einzigen Ruf antworten, in dem das jähe Erkennen, die unsagbare Freude, die ganze Liebe ihres Herzens durchbricht. Rabuni, was bedeutet Meister? Sie hat ihn erkannt, als er sie beim Namen gerufen hat. Jesus ruft uns beim Namen. Er kennt uns. Er weiß, wo wir drinstecken, was uns durcheinander gebracht hat, was uns umtreibt, was wir nicht verstehen, was unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Zweifel sind. Krankheit, Krieg, Flucht, Einsamkeit, Pandemie, Sünde, die ich nicht loswerde und mich bedrückt, schwierige und belastete Beziehungen, eine Ehekrise, Süchte, Probleme mit Kindern, mit Eltern, mit Nachbarn, mit Verwandten, Kollegen, mein Job. Und vieles mehr. Jesus weiß um die tiefsten Regungen in uns, um alles, was wir nicht verstehen, was wir nicht einordnen können. Und Jesus ruft da hinein deinen Namen und meint dich ganz persönlich, will dir als der Auferstandene, als der Herr begegnen, der alles besiegt. Jesaja 43, Vers 1 lesen wir: Hab keine Angst, Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Maria geht auf ihn zu, fällt vor ihm nieder und will ihn berühren. Jesus sagt: Maria, rühre mich nicht an. Eigenartig. Später zeigt Jesus Thomas seine Hände und sagt: Fass es an, damit er glauben kann. Wahrscheinlich ist damit gemeint, sie soll nicht denken, dass seine Auferstehung die Rückkehr in das bisherige Leben und das bisherige Verhältnis zu den Seinen bedeutete. Die Verbindung mit ihm wird jene ganz andere werden, die Jesus den Jüngern in den Abschiedsreden vorausgesagt hat. Viel enger und näher als bisher. Ein Wohnen Jesus in ihnen. Aber dennoch gerade darum nicht mehr in einem anfassbar irdischen Gegenüber. Das griechische Wort, das da verwendet wird, bedeutet ebenso festhalten. Rühr mich nicht an, halt mich nicht fest. Da muss Jesus ihr sagen: Halte mich nicht fest, lass mich los. Es ist jetzt nicht die Stunde zu einem Umgang mit ihm, der nur Maria selbst beglücken würde im Wiedersehen Jesu. Es muss jetzt viel geschehen. Den Jüngern muss die Botschaft gebracht werden. Und gerade Maria soll die Botin sein. Maria, lass mich los und erfülle meinen Auftrag. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria war eine der ersten Zeugen von dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, diese persönliche Begegnung, die in das Wirrwarr ihrer Gedanken wieder Frieden gebracht hat, Orientierung gebracht hat. Und wenn wir weiterlesen, finden wir auch den Bericht an diesem allerersten Ostertag, wo Jesus sich zu den zwei Jüngern, die wahrscheinlich im weiteren Kreise ihm nachgefolgt sind, auf dem Weg nach Emmaus waren. Emmaus, 2 Stunden Weg weg von Jerusalem. Diese beiden Jünger haben sich unterhalten über all ihre Fragen, über alles nicht verstehen, nicht einordnen können von dem, was passiert ist und dass Jesus gestorben ist. Und dieser Fremde, der sich dazu gesellt, stellt Fragen. Und sie sagen zu ihm: Sag mal, bist du der Einzige hier in Jerusalem, der davon nicht Bescheid weiß? Alle hat es umgetrieben, was hier geschehen ist. Und erst als sie eingekehrt sind und Jesus ihnen die Schrift ausgelegt hat und erklärt hat und zitiert hat, was schon lange ausgesprochen war, erkannten sie ihn in dem, wie er das Brot gebrochen hat. Jesus hat ihnen aufgeschlossen, damit sie das einordnen können, was geschehen ist, obwohl es zuvor schon vorausgesagt war. Da habe ich mir die Frage gestellt, Regina: Wie oft hat Gott schon Dinge vorausgesagt und es ist gar nicht wirklich in dir gesagt und zur Wahrheit geworden? Du hast dich gefragt, warum, wieso, wozu? Aber eigentlich hast du es schon gewusst, hättest du es wissen können. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Schrift lesen, dass wir lesen, was gesagt ist und dass es in uns Wohnung findet und wir dann auch viel leichter Dinge einsortieren können, die um uns herum geschehen und die uns durcheinander bringen, die Fragen aufwerfen, dass dieser Friede kommen kann. Es war die nächste Begegnung, wo Jesus offenbart hat, was geschehen ist. Und am selben ersten Ostertag dann auch die Begegnung mit seinen Jüngern, Sie waren im Obergemach beisammen. Judas hat sie verlassen. Und laut diesen Berichten war auch Thomas nicht dabei. Aber die anderen waren beisammen. Ich glaube, sie brauchten andere Wege wie die Frauen, um mit all dem umzugehen, was geschehen ist. Sie hatten auch viel Orientierung verloren, wussten nicht, wie es für sie morgen weitergeht, wenn Jesus nicht mehr da war. Und Jesus kommt hinein, durch die verschlossenen Türen, in ihre Angst, in ihre Sorge, in ihr Nichtverstehen. Und er sagt diesen jüdischen Gruß, Shalom, Friede sei mit dir, allumfassender Friede. Friede sei mit dir. Und die Jünger erkennen ihn, er offenbart sich, zeigt ihnen die Wundmale. Kein Zeichen auf der Seite von Jesu, von Enttäuschung, wo keiner der Jünger mit ihm bis zum Schluss gegangen ist, nur Petrus von Ferne und ihn verleugnet hat. Keine Anklage, Liebe und Offenbarung. Er unterstreicht, indem er sich zu erkennen gibt, dass alles so kommen musste, dass Jesus sterben musste und am dritten Tage wieder auferstehen. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, angefangen von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Dafür seid ihr Zeugen. Lesen wir in Lukas 24. Und Jesus geht weiter. Und wenn dann der Geist auf euch fallen wird, und die Kraft aus der Höhe kommt, werdet ihr es sein, die diese Botschaft in die ganze Welt hinaustragen. Das waren die Begegnungen, die wir in den vier Evangelien finden, an diesem allerersten Ostertag. Wir wissen, dass er später Thomas noch einmal ganz persönlich begegnet ist, um ihn zu überzeugen, dass all das wahr ist, was die anderen erzählt haben, damit Thomas auch glauben kann. Gott geht auf uns ein, so unterschiedlich wie wir sind, ob Frauen, ob Männer. Die Reaktion nach dem Tod Jesu waren sehr unterschiedlich. Die verschiedenen Charaktere, Gott weiß es. Und Gott zeigt sich uns so, wie wir ihn verstehen. So, wie es unserer Persönlichkeit, unserer Prägung und unserer Natur entspricht. Er ruft uns beim Namen. Er erreicht uns. Und in dieser persönlichen Begegnung mit ihm rüstet er uns aus. Er hat einen Auftrag, er sendet uns. Da, wo er uns in unserem Leben Frieden gebracht hat und dieser Frieden gesagt ist, diese Erlösung, diese Errettung, hat er einen Auftrag und sagt, gehet hin in alle Welt und predigt dieses Evangelium allen Völkern, allen Nationen, allen ethnischen Gruppen. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und taufet sie auf den Namen Jesus. Das haben die Jünger getan, nachdem sie diese Kraft aus der Höhe bekamen. Und sie haben die komplette damalige Welt mit dieser Botschaft auf den Kopf gestellt. Sie konnten es nicht lassen, diese Botschaft hinauszutragen. Von dieser Errettung durch den Tod am Kreuz und dieser sieghaften Auferstehung. Jesus lebt und sitzt im Regiment und möchte auch Herr deines Lebens sein. Und wir sind auch gerufen, nach dieser Begegnung mit dem Auferstandenen hinauszugehen an unsere Orte, wo wir leben, und in diese ganze Welt, um diese Botschaft hinauszutragen. Der Auftrag geht weiter. Jesus ist auferstanden und er lebt. Amen.